Träume kamen ihm und rastlose Gedanken. Träume kamen ihm und Ruhelosigkeit der Seele.
Kimber 1, 4800 Meter. Die erste Etappe des Aufstiegs ist geschafft. Leider nur ein Drittel des heutigen Weges. Wir werden noch ganz schön zu kämpfen haben.
Warum bist du hier?
Ja, weil halt der Berg da steht.
5900 Meter. Ich stehe am Einstieg der Kindshoferwand und bin eigentlich schon völlig K.O. Das schwerste Stück kommt erst noch. 150 Meter nahezu senkrechter Fels.
Tja, im allerschlimmsten Fall muss ich sagen, bis hierher und nicht weiter.
Seit die Sonne da ist, ist auch mit Eisschlag gerechnet. Das heißt, die ersten kleinen Eissplitter können schon gefallen. Ich werde jetzt noch eine kurze Pause machen. Ja, und dann muss es wohl sein.
Was denkst du, was gibt es auf dem Gipfel?
Da wird es sicher erstmal eine große Freude geben. Und die wird sich ganz schnell sozusagen ins Gegenteil verkehren.
Dorthin zu dringen. Zum Ich. Zum Hier. Zum Atman. Gab es einen anderen Weg, den es sich zu suchen lohnte?
Das nomadische Gen.
Das nomadische Gen?
Das nomadische Gen.
Ein Feature von Kai-Uwe Kohlschmidt.
Alles begann mit einem Desaster. 2004, am Nanga Parbat. Rückblickend scheint es so unwahrscheinlich, was wir danach alles unternommen haben.
Wir, eine Künstlergruppe, die gemeinsam Expeditionen unternimmt.
Was hat uns nur getrieben? In die Arktis, in die Wüsten und in die Dschungel der Welt. Und jetzt nach Sri Lanka.
Arbeitsthese. Auf der Suche nach einem lebenswerten Habitat wanderte der Mensch durch Savannen, Gebirge und Dschungel. Die Ursachen seiner Migrationen waren mannigfaltig. Flucht vor Krieg, Hunger oder klimatischen Veränderungen.
Aber auch Entdeckungslust und Neugier. Immer ist es diese ruhelose Triebkraft, die ihm das Überleben wie auch neue Erkenntnisse sicherte. Dies hat dem Menschen ein Potenzial gegeben, eine Fähigkeit für seine Evolution. Kann man das so sagen?
Vielleicht können wir es erreichen. Flug von Alice Springs via Melbourne, via Singapur nach Colombo, die Hauptstadt Sri Lankas. Wir haben alle etwas Schlaf gefunden, obwohl die innere Uhr völlig aus dem Gleichgewicht ist. Kein Wunder, wir fliegen gegen die Zeit.
Gegen die Zeit, gegen den Strom. War es das, was uns antrieb? Eher nein. Auch wer gegen den Strom schwimmt, schwimmt im Strom. Wir wollten eher tiefer eintauchen und neue Ströme entdecken oder deren Quellen.
Meine damalige Philosophie war die des erfolgreichen, aber müden und übersättigten Lebens.
Hermann Hesse aus seinen Arbeitsnotizen zu Siddhartha.
Ich fasste den ganzen Buddhismus als Resignation und Askese auf, als Flucht in Wunschlosigkeit und blieb Jahre dabei stehen. Wohl aber winkt uns Heimkehr und fruchtbare Erneuerung bei jenem Geist des Ostens, der von Lao Tse bis zu Jesus führt.
Damals, kurz nachdem die Mauer fiel, verschlang ich Hesses Siddhartha. Seine hohe Sprache und sein weites, leichtes Denken. Jetzt, 30 Jahre später, wollen wir die Orte sehen, wo Hesse entscheidende Inspiration zu seinem Buche fand.
Meine Reise war eine Flucht. Ich floh Europa und hasste es beinahe. In seiner grellen Geschmacklosigkeit, seinem lärmigen Jahrmarktbetrieb, seiner hastigen Unruhe, seiner rohen, tölpelhaften Genusssucht.
Hesses Eltern waren als Missionare in Indien tätig. Der Geist und die Philosophien des Ostens waren ihm wohl vertraut. Obwohl er im engen schwäbischen Ort Calw aufgewachsen war. Erst im Alter von 34 Jahren begab er sich selbst auf eine große Reise nach Asien, um tiefer einzutauchen.
Der Studienmüde, endlich selber sehen.
Heiß. Nach 11 Ankunft Colombo. Die neue Stadt lebendig und hübsch, doch brutal europäisiert. Herrliche Gärten, Bäume, Blütensträucher, Mark der Eingeborenen, Mangofrucht, saftig aromatisch, erster großer Falter. Von allen Seiten einstürmend, bunter, greller Orient. Schöne, dunkelbraune Menschen, die Frauen mit Goldplatten in den Nasenflügeln. Überall hohe Würde und groteske Rina beisammen.
Hesse unternahm 1912 mit seinem Freund, dem Maler Hans Sturzenegger, seine große Reise, die ihn nach Malaysia, Sumatra und schließlich nach Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, führen sollte.
Weiße indische Soldaten mit Turban, schöne Männer, die Zähne rot von Betel. Die Singalesen durchweg sehr dunkel, leicht und zart gebaut, höflich, gern lachend, sehr kindlich. Um 6.30 Uhr fuhr ich zur Bahn, besorgte mit Hilfe des Portiers Billett und Gepäck. Alles ging geheimnisvoll zu. Coupé erste Klasse, fast allein. Frühstück im Zug.
Wo soll ich? Pass auf die Oma da.
Hab ich.
Im Verkehrsstrudel der A1 nach Candy. Buddhas wilder Walzer mit Blech. Es bitten zum Tanze. LKWs, Tuk-Tuks, PKWs, Mopeds, zahllos. Busse, Busse, Busse. Hunde, Kühe, Menschen und Fahrradfahrer.
Oh mein Gott, was will denn der?
Gut, dass wir für unseren Mietwagen die Vollkasko gewählt haben.
Oder hätten wir, wie Hesse, besser die Eisenbahn nehmen sollen?
Schöne Fahrt. Erst flach durch Sümpfe und Reisland. Dunkelbraune Männer mit Ochsen einen rotbraunen Fluss durchschreitend. Blaue, ferne Berge. Aus den Tälern voll fabelhaft überquellender Fruchtbarkeit steigen weiche Waldberge. Baumstämme als Brücken über kleine Flüsse. Raben häufig auf dem Rücken der Ochsen und Büffel.
Guck mal, die Kuh liegt auf der Straße.
Links das Moped, siehst du?
Was Hesse sah, bleibt uns verwehrt. Auch nach 3 Stunden Fahrt noch keine Dörfer, Wälder und Felder. Nur der nicht enden wollende Schlauch aus einstöckigen Häusern, Buden und Telefonlädchen. Und dazwischen
schnaufendes, wütendes Blech. Unablässig einander überholend, drängelnd und hupend. Die Menschen darin lächeln und winken. Tempo 40. Mehr gibt der kriechende Stau nicht her.
Ich frage mich mal, wo fahren die alle hin? Ja?
Gute Frage.
11.30 Uhr Ankunft in Candy. Kaum war ich installiert, zog ich denn auf die Suche und fand im großen, noblen Queen's Hotel, das ich hatte vermeiden wollen, ein Zimmer.
Hier der Prawns, Small Prawns.
Ach, das sind kleine
Garnelen. Ja, mhm. Geil.
Toll. Thank you. Thank you.
Gelandet in einer neuen Welt. 140 Kilometer in 5 Stunden. Ein kleiner englischer Bungalow ist unser Heim und Pushpa, unsere vortreffliche Köchin.
Hat jeder eigentlich das im Kopf, die wievielte Manganreise das jetzt ist?
Wollen wir mal durchzählen? Ja, 10 Mal hat er. Nanga Parbat. Arktis. Australien.
Genau.
Dann kam Venezuela. Oder kam dann?
Venezuela kam.
Venezuela.
Wir halten Rückschau. Selten hatten wir den Luxus eines Bungalows wie diesen. Oder gar eine eigene Köchin. Vielleicht lädt gerade dieses halbkoloniale Ambiente ein zu einer Tour d'horizon, wie der weitgereiste Journalist Peter Schollatour gesagt hätte.
Und Sri Lanka.
Sri Lanka.
Papua.
Papua.
15.
17.
Wow.
Meine Glückszahl, ne?
Mangan 25 haben wir unsere Künstlergruppe genannt, die sich immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen auf den Weg begeben hat.
Das Untersuchen historischer Stoffe in außergewöhnlichen Landschaften. Sich den Abenteuern selbst aussetzen, das ist unser Arbeitsfeld.
Dabei gemeinsam forschen und diskutieren. Schwarmintelligenz.
Danach bringt jeder in seinem Arbeitsfeld Projekte auf den Weg. Ausstellungen, Feature, Film und Hörspiel.
Wir 4 waren fast immer dabei. Peter, Maler und Bildhauer. Arta, Schauspielerin und Ärztin.
Momo, Sängerin und Schauspielerin.
Träume kamen eben.
Und Kai, Autor und Komponist.
Und Ruhelosigkeit der Seele.
Dass man ja, die Zeit halt sinnvoll umsetzt und auch viel philosophiert und dass man vor allen Dingen dann darüber natürlich auch Sachen entdeckt, die man vorher gar nicht vermutet hatte, dass man sie findet.
Also ich könnte mir nicht vorstellen, so rumzutuckern und einfach nur Urlaub zu machen.
Für mich ist ein Einlassen auf Situationen, damit umgehen und von den Gewerken einfach mal schauen, über die Schulter schauen, wie macht der das, wie macht der das und wo kommt es darauf an, wo, also dass man einfach mal Mäuschen spielt beim Kollegen und auch kommuniziert drüber. Ne?
Man lebt ja nicht nur von der eigenen Optik oder von den eigenen Entdeckungen. Man hat immer so einen lebhaften Austausch über etwas oder manchmal ist es detektivisch, ja, dass man so...
Das ist das Spannende, genau.
Ja, das ist eben anders als in eine Bibliothek gehen oder im Internet irgendwelche Dokus sich reinzuschaufeln.
Kaum war ich daheim beim Tee, als der Regen wieder losging. Schlaf bis nachts um zwei, dann ging die Diarrhoe wieder los. Opium war ohne Rezept nicht zu kriegen. Und ich bekam stattdessen ein Glas voll rätselhafter, rotbrauner Arznei.
Diese Bereitschaft zum, also nicht nur an einen Ort fahren und dort bleiben und alles vorplanen, sondern Dinge auch einfach offen lassen. Also, und sich eben nicht als Touristen zu bewegen, sondern als Explorer.
Als Explorer. Ruby Gap, am Rande der australischen Simpson-Wüste. Vor nicht einmal drei Wochen folgten wir den letzten Spuren des Brandenburger Bio- und Geologen Ludwig Leichert, verschollen im australischen Outback.
Womit die hier damals zu kämpfen hatten, war?
Furchtbar. Das kann man sich einfach nicht vorstellen.
Ich meine, das ist jetzt hier eine Oase, ja?
Man kann sich vorstellen, womit die zu kämpfen hatten, aber man kann sich nicht vorstellen, dass sie sich dem ausgesetzt haben.
Freiwillig.
Freiwillig.
Und wir sind ja in der angenehmsten Jahreszeit hier. Also es geht ja hier auf 40, 50 Grad im australischen Sommer.
Mit den ganzen Mücken und Fliegen da umzugehen, der muss doch wahnsinnig geworden sein.
Ja.
Und dann dieses Dreckwasser trinken.
Aber er hatte auch Medizin dabei.
Ja, aber das war
aber ich glaube, Mücken und Fliegen war minder sein Problem.
Ja, na, aber...
Ach, na komm, das ist...
Die Hitze.
Ja, genau. Ja.
Boah.
Das ist Wasser.
Existenzieller, ja. Mhm.
Leichert ist vor über 170 Jahren im australischen Outback verschollen. Er hatte sich aus purer Entdeckerlust aus der Heimat aufgemacht und mit einer kleinen Abenteurergruppe als erster versucht, den riesigen, bislang kaum erforschten Kontinent zu durchqueren. Nur wenige Spuren, wie markierte Bäume, ließen später erahnen, welche Route er genommen hatte. Was war ihnen widerfahren?
Tod durch Verhungern, Verdursten? Ertrinken? Oder Konflikte mit den Aborigines galten bisher als wahrscheinlichste Todesursache. Es rankten sich aber auch Legenden um einen alten weißen Mann, der bei Aborigines lebte.
Jetzt ist weg.
Nee, tiefer Ton, Eisen ist da. Ja, da oder da?
Das sind doch bestimmt die Steine.
Das gibt's ja gar nicht.
Sieht aus wie Leder.
Nee. Das sind Nieten.
Nieten?
Nieten, da wurde genietet, nicht geschweißt. Das ist schon alles.
Super.
Zwei Suchexpeditionen nach Leichert hatten wir unternommen. Die riesige Simpson-Wüste viermal gequert. Wir fanden Spuren aus der Goldgräberzeit und Steinwerkzeuge des Pichuri-Stammes.
Wir hatten das westlichste Wasserloch gefunden, wo Leichert seinen letzten Baum markiert hatte und bekamen schließlich unverhofft Zutritt zu einer abgeschiedenen Gemeinde der Aranda, einem der letzten Stämme, die noch dort wohnten, wo auch ihre nomadischen Vorfahren umherstreiften.
No water. No water holes at all. Mulligan River.
It was very cold too. He died from cold, yeah.
Ah.
Die Stammesältesten der Arundel erzählen uns eine Oral History ihrer Vorfahren. Diese waren Ludwig Leichert begegnet, nachdem er kein Wasser mehr gefunden hatte. Später habe er bei den Pechuri gelebt und ist dort während einer großen Kälte gestorben.
Wir waren wie vom Donner gerührt. Hatten wir den so lang vermissten Entdecker gefunden? Zumindest ein neues wichtiges Puzzleteil, das die Forschung über ihn wieder vorantreiben wird.
Ohne viel Überlegung bog ich in den Tempelweg ein und stand nach einer Weile am Eingang des alten Heiligtums, in welchem der schöne, lichte Buddhismus zu einer wahren Rarität des Götzendienstes gediehen ist, neben der auch der spanischste Katholizismus noch geistig erscheint.
Wenn ich mal einen Polizist frage, was das für ein Ding ist, Diary, Audio Diary, Tagebuch.
Audio Diary.
Diary.
Audio Diary.
Diary.
Muss ich mir merken.
Hochsicherheitseinlass am Zahntempel von Candy. Nach dem Terroranschlag von 2018 sind die Sicherheitsmaßnahmen in Sri Lanka deutlich sichtbar verstärkt worden. Schwer bewaffnete Polizisten bewachen den Eingang. Schleusenanlagen wie an einem internationalen Flughafen.
Audio Diary.
It's Audio Diary. It's, yeah. I have the same. It's also Audio Diary.
Unsere kleinen Aufnahmegeräte, die auch noch verdächtig rot blinken, finden keinerlei Würdigung der Wächter und Wächterinnen.
Das ist erstaunlich. Also ein Gerät, was so rot blinkt, dass sie das reinlassen.
Ich musste gar nichts, konnte sogar mit der Kamera durch das Gepiep-Ding gehen.
Ja.
Und dann musste ich aber zur Kontrolle und dann hat die mir über die Brüste gefasst, aber richtig so und machte.
Da gehe ich auch noch mal rein. Da.
Buddhistische Gelassenheit in Sridalada Maligava, dem pompösesten Tempel in Sri Lanka, auch Zahntempel genannt, da hier ein Zahn vom Buddha Gautama als Reliquie aufbewahrt wird. Wer den Zahn besitzt, hat den Segen des Erleuchteten. In der alten Königsstadt Kandy war dies gleichbedeutend mit der Macht im Land.
Ach, Elefanten. Guck mal da, Romo. Ja? Elefanten.
Oh ja! Hilfe!
Eine traumhaft dumpfe Musik scholl mir entgegen. Hier und da knieten dunkle Beter tief gebückt und murmelnd. Ein süßer, heftiger Blumenduft überfiel mich, betäubend. Es wimmelte von Führern und tiefst untertänigen Kerzenträgern, Priestern, Bettlern, dahergereichten Opferschalen. Man konnte sich hier von allem Buddhismus loskaufen.
Viele hundert Menschen pilgern durch den Tempelbezirk. Die pagodenhaften weißen Gebäude formieren eine verwirrend verschachtelte Anlage, die von geschwungenen weißen Mauern umgeben ist.
Warst du schon mal in einem buddhistischen Tempel?
Nee, doch.
In Japan?
In Japan, ne?
Ja. Unterscheidet sich das so, der Zen-Buddhismus vom Buddhismus? In welcher Weise, wisst ihr das?
Ja, der Zen-Buddhismus ist noch mehr nach innen gerichtet, glaube ich.
Mhm.
Diese Selbstfindung. Ich glaube, es ist klarer irgendwie. Ich glaube, die haben nicht so viel irgendwie andere Götter, die da noch ringsherum existieren.
Mhm.
Und hier geht es auch mehr um diese Meditation. Im Zen. Also das ist strenger, glaube ich.
Mhm.
Und die versuchen ja diese Erleuchtung über bestimmte Korantexte zum Beispiel zu kriegen.
Mhm.
Du rübelst da über einen Text durchklatschen mit einer Hand zum Beispiel. Ne?
Mhm.
Geheimnisvoller Gang, Treppe auf und ab bei dünnem Kerzenlicht. Überall intensiv der süße Duft der Tempelblumen. Bei dem bisschen Flimmerlicht fast nichts zu sehen. Dafür mystischer Gesamteindruck von Geheimnis. Betende Bettler, üble Priester, Reliquienschätze, Malereien und Skulpturen, alles von ornamentaler Schnitzerei, Silberarbeiten in Menge.
Den Tempel zu betreten ist Fremden nur mit Führung gestattet. Auf diese Weise kann man sie natürlich ordentlich zur Kasse bitten.
The Temple of the Truth, Relic, Lord Buddha.
Uns wird ein eifriger Führer zugeteilt, der sofort zur Tat schreitet und seinen Vortrag abspult.
563 years ago.
Wieso fällt es mir so schwer, touristischen Guides und ihren Vorträgen zu folgen? Wieso stellt mein Bewusstsein immer gleich auf Durchzug?
Schließlich ward mir der Altarschrein und das Behältnis gezeigt, wo der heilige Zahn Buddhas verwahrt wird. Ich hatte keine Ahnung von den miserablen Priestern. Ich verachtete die Bilder und die Schreine, das lächerliche Gold und Elfenbein, das Sandelholz und Silber. Aber ich fühlte tief und mitleidend mit den guten, sanften indischen Völkern, die hier in Jahrhunderten eine herrlich reine Lehre zur Fratze gemacht und dafür einen Riesenbau von rührend irrender Menschentorheit und Kindlichkeit errichtet haben.
Schwer vorstellbar, dass dieser pompöse Ort eine wirkliche Inspiration für Hesse war.
Oder gerade deshalb? Sein Siddhartha ließ ja alles hinter sich. Geistige Lehre und Anhängerschaft kamen für ihn nicht in Frage.
Siddhartha blieb auf Wanderschaft, war Brahmane, war Samana, war Kaufmann und wurde schließlich Fährmann.
Weisheit ist nicht mitteilbar. Weisheit, welche ein Weiser mitzuteilen versucht, klingt immer wie Narrheit.
Selbst seinen eigenen Weg hielt er nicht für lehrbar.
Mitten in Kandy unter den Buddha-Priestern hatte ich nach dem wahren Indien, nach Indiens Geist, nach einer lebendigen Berührung mit ihm das ungestillte Heimweh wie vorher in Europa. Indiens Geist gehörte noch nicht mir. Ich hatte noch nicht gefunden. Ich suchte noch.
Nach einer Stunde hatten wir genug und gingen zu Tea Time ins Queens Hotel.
Ich gab etwa 25 Trinkgelder und wurde, da ich das letzte Geldstück gegeben hatte, von einem letzten Tempeldiener ins Hotel begleitet, wo ich Geld holen und auch noch ihn bezahlen musste. Der Abend einsam und trostlos bei Fasten und Rotwein.
Wir haben die Eisenbahn nach Norelia bestiegen. Seit 4 Stunden schnauft der betagte, holzverkleidete und sehr charmante Zug über das zentrale Hochland.
Herrliche 6,5-stündige Bahnfahrt durchs Gebirge hinauf. Weite grüne Täler, Blicke in blaue weite Fernen, schöne bewaldete und einzelne Felsberge.
Also das frage ich mich immer wieder beim nomadischen Gehen, also bei dieser...
Ja, und unserer Arbeitsthese einfach.
Ja, auch, und bei dieser Begrifflichkeit auch. Steckt dieses Gehen wirklich in uns, Nomaden zu sein?
Also ich finde eher umgekehrt, es ist nur noch ein kleiner Rest übrig. Mhm. Also beim Durchschnitt der Menschen.
Ja, die können es doch gar nicht, ne?
Ja,
die meisten
können nicht,
die sind so eingebunden,
können sich nicht einlassen und reisen.
Arbeit, Familie.
Die wollen ihre Sicherheiten und alles.
Das Potenzial, finde ich, ist in jedem Falle da. Das siehst du ja bei jedem Krieg, dass du notfalls alles stehen und liegen lässt.
Aber das ist ja unfreiwillig, ne?
Sicher, aber daher setzt sich das zusammen. Also
auch das Unfreiwillige hat das nomadische Potenzial geformt. Familie, ja? Wenn Menschen Krieg und Hunger dauerhaft ausgesetzt sind, bleibt den Bedrängten oft nur die Flucht.
Was haben wir noch außer Flucht?
Nahrungsmittelsuche.
Ja. Nahrungsmittelsuche.
Entdeckung.
Entdeckungslust, Neugier, wo könnte ich eine neue Welt entdecken? Die Jahreszeit ändert sich, das Klima ändert sich. Mhm. Selbst die wenigen Nomaden, die es noch gibt, na, die sind ja nicht jeden Tag auf dem Pferd, sondern die gehen in ein Gebiet, bleiben da.
Nach Jahreszeiten.
Nach Jahreszeit die, ja. Und dann ziehen sie weiter. Mhm.
Der Ursprung des Wortes Nomad hat griechische Wurzeln und bedeutet so viel wie weiden.
Kein Umherirren, kein zielloses Wandern, sondern eben ein Weiden, ein Sammeln, ein Aufnehmen.
Ein bestimmtes Sein an einem Ort, der demnächst ein anderer sein wird.
Wir sind jetzt auf dem Rückweg zu unserem Camp. Die Hitze ist unerträglich. Bestimmt 45 Grad, wenn nicht 50. Wir schleppen uns dahin. Meine Kehle ist völlig ausgetrocknet. Das Wasser neigt sich dem Ende.
Vor ein paar Jahren waren wir in eine ungewöhnliche Fluchtgeschichte eingetaucht. Die Geologen Hermann Korn und Henno Martin waren aus Deutschland vor den Nazis geflohen und forschten im englischen Mandatsgebiet Namibia.
Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, waren sie dort von englischer Internierung bedroht. Sie entschlossen sich,
wenn es Krieg gibt, gehen wir in die Wüste. Dort versteckten sie sich 2 Jahre lang.
Jetzt.
Scheiße.
Also, wie machen die das?
Ja, ja, wie machen die das?
Die sind einfach so...
Sind wir so degeneriert?
Ja.
Oh, hier ist es ja schon. Ein Traum. Oh, so, hoffentlich ist Tom da.
Aber den nicht noch suchen machen.
Oh, oh, oh. Ist Tom da? Da müssen wir gleich das Funkgerät anmachen.
Im schwer zugänglichen Gebiet des Nausgumab Canyon hatten wir die Überreste der selbstgebauten Unterkunft der Geologen gefunden.
Basislager an Tom.
Auf dem Rückweg hatte sich unser Kameramann Tom verirrt. Die 55 Grad brütende Hitze im Canyon hatten ihn regelrecht umgehauen. Schwer dehydriert versuchte er mit uns in Kontakt zu kommen.
Kann ich nicht hören, Tom? Geht's dir gut? Fritz, der Tom, der hat sich verlaufen.
War es das dann? Er weiß ja überhaupt gar nicht, wo er ist.
Der hat kein Wasser mehr, ihm ist schwindelig. Ja, wir kommen dir jetzt mal entgegen, dann können wir dich besser verstehen und dann kannst du uns besser beschreiben, wo du bist, okay?
Unser Guide Fritz, vom Stamme der Nama, kannte das Revier wie kein zweiter. Sein Instinkt schien ihn genau in die richtige Richtung zu führen.
Da steht eben diese besagte Blechhütte, die meines Erachtens nach das Neueste im Ensemble ist.
Verstanden.
Hast du Mann gefragt, ob da Haus ist mit dem Knepp so gepackt, so
mit Steinen?
Mit Steinen so.
Ist das Haus mit Steinen, mit Klippsteinen gebaut, so wie das da von Henno Martin?
Ja.
Weiß ich noch, Seele.
Wie ist er dann dort geblieben einfach?
Ja, er war erschöpft. Er hat kein Wasser mehr.
Da ist er. Ja, da.
Du siehst ihn, ja.
Ich sind da, die macht er mit dem so weit so.
Sag ihm, dass wir ihn sehen.
Wir haben dich gesehen, Tom.
Er soll aber bleiben.
Siehst du mich?
Ja, wir sehen dich, ja.
Es war unglaublich. Fritz konnte Tom mit bloßem Auge über die Felsen hinweg aus sagenhaften 2 Kilometer Entfernung sehen. Das war Toms Rettung.
Das drohte meinem Schwiegervater auch.
Wir sitzen auf der Veranda der Niedersachsen-Farm am Rande der Namib-Wüste.
Henno und Hermann hatten während ihrer 2-jährigen Robinsonade mehrfach Hilfe bekommen. Vom Farmer Siedentopf hier auf dieser Farm.
Sein Schwiegersohn Klaus Ahlert beherbergt uns nach dem heiklen Ausflug in den Nausgumab Canyon.
Die beiden Geologen hatten diese Gegend hier aber genommen, weil sie eigentlich nicht eingesperrt werden wollten. Und das Zweite lockte natürlich das Abenteuer. Sollen wir nicht mal probieren, wie die Buschleute zu leben? Also haben sie es probiert. Und
Henno und Hermann waren auf sich gestellt. Sie gingen jagen und mussten lernen, sich ganz auf das harsche Habitat einzustellen.
Der Buschmann lebt mit der Natur. Wir leben im Grunde genommen als Weiße gegen die Natur. Wir genießen es denn, wenn wir den Kontakt durch irgendwas wieder, durch unsere Gefühlswelt oder so wieder aufnehmen. Der Buschmann hat diesen Kontakt nie verlassen. Ja, er lebt mit.
Das intensive Leben in der Wildnis, das immer stärkere Einfühlen in die Tierwelt, gab Henno und Hermann immer auch Gelegenheit zum Philosophieren. So schreibt Henno Martin in seinem Buch:
Wenn wir die Natur betrachten, sehen wir immer nur die Überlebenden.
Was könnte uns die Geschichte von den beiden heutzutage erzählen? Was gibt die uns heute mit?
Das spricht die heutige Zeit an, die glaubt, mit ihrer Technik, mit allem, was sie haben, die Natur zu beherrschen. Und die beiden haben festgestellt, dass der Mensch in der Natur geduldet ist, aber nicht der Herrscher ist. Wir sind einfach der Natur entwachsen. Sehr schwierig, sich zurückzuentwickeln und sich vorzustellen, dass das im Grunde genommen eine Einheit ist.
Unsere Kleider, stets steif vor Blut und Schweiß, waren verschlissen und abgewetzt. Wir rissen die Rippen einer Antilope heraus und nagten daran wie fleischfressende Tiere.
Aber unsere Gedanken waren freier denn je. Und am Abend sang Hermanns Geige triumphierend in die Nacht.
Wir haben ein kleines Haus in Norelia bezogen. Es ist sehr kühl und stürmisch im Hochgebirge von Sri Lanka. Unsere tamilische Köchin Mary zaubert wundersame Speisen für uns.
Hesse bestieg hier den höchsten Berg der Insel, den Pedro Talagalla. Heute hockt dort oben leider das Militär.
Auch sagt der Wetterbericht dichte Nebel vorher, weshalb wir es morgen vorziehen, in den Horton Plains eine Wanderung zu unternehmen.
Das grüne Tal von Orelia lag silbrig in einem leichten Morgenregen, typisch englisch-indisch mit seinen Wellblechdächern und seinen verschwenderisch großen Tennis- und Golfgründen.
In aller Herrgottsfrühe holt uns Kavishan mit dem Auto ab, um uns in die Horton Plains zu bringen. Am dunstigen Horizont zeigt sich kurz die Pyramide des Adams Peak.
Normally, Buddha's book said, Buddha's, yeah, one time went to in Sri Lanka, we call Adams Peak.
Adams Peak.
They yeah. have Buddha's footprint.
Ah, yeah. That's so, why it's such a important mountain.
Yeah, mountain. Yeah. They have 5,500 steps to climb.
Den heiligen Berg beanspruchen die Jünger Shivas wie die Buddhas für sich. Der Legende nach soll ein Fußabdruck des jeweils einen dies belegen.
Der historische Buddha zumindest lebte in Nordindien, tausende Kilometer entfernt. Dreimal soll er Sri Lanka besucht haben. Ein strammer Pilgerer und Nomade. Die Engländer widmeten in ihrer Herrschaftszeit den Namen um, zu Ehren des ersten Menschen Adam.
Ich hatte den Vorberg erstiegen. Der Weg führte eben weiter über elastisches Moor und mehrere schöne Bergbäche. Indessen nahm der Wald ein Ende. Ich trat warm und etwas atemlos auf ein graues, ossianisches Heideland hinaus und sah den kahlen Gipfel mit einer kleinen Steinpyramide nahe vor mir.
The old name of Adam's Peak is
normally we call Samanalakante, Singhalane.
Was ich da oben sah, war der größte und reinste Eindruck, den ich von ganz Ceylon mitnahm. Ich sah tiefblau und riesig das ganze Hochgebirge von Ceylon in mächtigen Wellen aufgebaut, inmitten die schöne Pyramide des uraltheiligen Adams Peak.
Wir haben das Ende der Welt erreicht und sitzen, staunen und schauen.
World's End heißt die Klippe in den Horton Plains, im zentralen Hochland von Sri Lanka, die über 870 Meter nach unten stürzt. Die malerische View über bizarre Felsberge lässt einen verstummen.
Ich war noch nie so kaputt wie heute. Es will einfach kein Ende nehmen. Theoretisch sind es nur noch Frauenkleider. Aber die ziehen sich dermaßen in die Länge. Es ist unglaublich.
Ich muss plötzlich an unsere erste Expedition an dem Nanga Parbat im Jahr 2004 denken. Wir hatten sächsische Bergsteiger bis zum Basecamp in 4200 Metern Höhe begleitet. Von dort verfolgten wir ihren Aufstiegsversuch. Nach mehreren entbehrungsreichen Tagen hatten sie den Gipfel in 8125 Metern Höhe erklommen und taumelten zurück durch die nächtliche Todeszone. Wie in einem Kokon verfolgten wir im Basislager das Drama an der Gipfelpyramide.
Also, es ist so, für den Günther sieht es ganz schlecht aus. Das ist eine ganz lange Schleichspur, so eine Rutschspur über den steilen Hang hier. Die habe ich ganz lange verfolgt, dann ging die zwischen Steine. Da habe ich nichts gesehen. Jetzt will ich nochmal schauen, wo sie vielleicht endet. Oh.
Günther Jung, einer der Bergsteiger, war in 8000 Metern Höhe ausgerutscht und in der Dunkelheit die Flanke hinabgestürzt.
Hier, wo ich bin, sind auch nur Fußspuren. Oh.
Vier Männer kommen den Berg hinab. Der fünfte hat es geschafft. Hat eine Pforte gefunden beim Versuch, den unmöglichen Beweis zu erbringen, dass es höher als zum Gipfel geht. Vier Männer kommen den Berg hinab. Mehr Schein als Sein. Mehr Wrack als Held. Im Herzen ein Klumpen, die Frucht der Überlebenden.
Ich habe mich jetzt relativ weit hier bisschen Sorge auch, dass ich mich eventuell im Dunkeln auch verlaufe. Weiter geht jetzt wahrscheinlich erstmal nicht.
Und näher und weiter stand in der feuchten Luft, verklärt und tief gesättigt in föhnigem Farbenschmelz. Als wäre dieses Land wirklich das Paradies und als stiege eben jetzt von seinem blauen, umwölkten Berge groß und stark der erste Mensch in die Täler nieder.
Im Tale dann bricht gleißend Licht sich aus des Herzensklumpen seine Bahn. Ein Leuchten ergießt sich in Kameras, Webportalen, Buchvorträgen, Gegendarstellungen und Dementis. Und jenes Lichtverströmen hinterlässt ein Loch in ihnen, das sie bald wieder aufbrechen lässt, als Gefangene ihrer Wiedergeburt.
Erst hier oben in der kalten Luft und dem Wolkengebräu der rauen Höhe wurde mir völlig klar, wie ganz unser Wesen und unsere nördliche Kultur in raueren und ärmeren Ländern wurzeln. Wir kommen voll Sehnsucht nach dem Süden und Osten, von dunkler, dankbarer Heimatahnung getrieben. Und wir finden hier das Paradies, die Fülle und reiche Üppigkeit aller natürlicher Gaben.
Aber wir haben längst das Paradies verloren. Und das Neue, das wir haben und finden wollen, ist nicht im Osten zu finden. Das liegt in uns. Zurück in Kandy. Mit zwei winzigen Moped-Taxis, genannt Tuk-Tuk, werden wir durch den Verkehrsbrei der alten Königsstadt chauffiert. Unser Ziel? Ein verborgener Bergtempel.
Der Tod von Günther am Nanga Parbat war ein heftiger Schock für uns. Nicht weniger schockierend war das ungewöhnliche Verhalten seiner Bergsteigerfreunde, die diese Nacht überlebt hatten.
Kaum zurück vom Berg schmiedeten sie schon neue Expeditionspläne. Als hätte es Günthers Absturz nicht gegeben.
Doch auch bei uns regte sich schon bald wieder eine unbestimmte Sehnsucht nach der Ferne. Es war, als hätte
die Wildnis und dem sich ihr Aussetzen etwas Archaisches in uns wachgeküsst.
Ein steil ins dicke, wirre Grün verschwindender Seitenweg zog mich an. Ich stieg hinab durch eine betäubend pflanzenreiche Schlucht, die wie ein Treibhaus duftete.
Auch wir wollten alsbald wieder aufbrechen. Und so gründeten wir unsere Künstlergruppe.
Ja, wir sind gleich da. Das kann man durchaus laufen zum Fluss.
Wir halten am Fluss Mahaweli, der Kandy nördlich und östlich umfließt.
Plötzlich, nach einem letzten Absturz des Pfades, stand ich überm Ufer des Mahaweli. Der schöne, vom Regen geschwollene Bergfluss strömte in raschem Fall am dunklen Urgestein der engen Felsufer hin. Kleine wilde Steininseln und Klippen standen schwarz und blank, wie aus glatter Bronze im bräunlichen Wasserschaum.
Und ich habe mir immer gewünscht oder geträumt, dass ich Hesse mal treffe.
Ah.
Mhm. Habe ich auch irgendwo mal aufgeschrieben.
In meiner Fantasie stelle ich mir vor, wie ich nach Baden-Baden komme, nur um ihn zu treffen. Ich suche das benannte Hotel auf, schmuggle mich an der Rezeption vorbei und stehe dann voller Spannung und Erwartung vor seinem Zimmer 65. Ich klopfe zaghaft.
Eine in Arbeit gestörte Person antwortet mir. Ich greife nach der Klinke, drücke sie vorsichtig und leise und sehe schüchtern ins Zimmer. Da sitzt H.H., die Brille auf der Nase etwas nach unten geschoben, um den Besuch über den Brillenrand hinweg erblicken zu können.
Weiter wage ich nicht zu denken. Ich werde für ihn schreiben.
An einer breiten Felsenbank legte eben eine floßartige Fähre an. Ein alter, blinder Mann ward ans Land geführt und tastete mit geduldigem Gesicht und welken gelben Händen, von denen ihm das Regenwasser in die Kleider drang, empor nach dem steilen Ufersteig. Rasch betrat ich das kleine Floß und fuhr hinüber durch die rötliche, felsige Uferlandschaft.
Habt ihr Hesse früher schon sehr viel gelesen, oder?
Ich nicht.
Also ich habe alles gelesen.
Ja, glaube ich.
Ich habe nur Steppenwolf gelesen in DDR-Zeiten und dann alsbald Siddhartha. Mhm. Und das war für mich echt, das war für mich eine Erleuchtung. Es ist ja auch der große Wanderer, der Siddhartha, ja, der sich aber kein Glauben unterwirft. Der Glaube ist so groß und unfassbar, bis er dann endlich gültig dann an einem Fluss sitzt.
Ja, das ist ja, aber das
Fährmann wird.
Grundprinzip des Buddhismus, ne?
Ja.
Dass du keinen Gott hast.
Also er geht die nächsten Lebensschulen, ja. Geht dann in die Schule der Liebe. Der
sucht.
Kaufmann.
Der sucht. Der sucht extrem. Also auch diese Suche, alles machen, alles verhurt, Reichtum, alles verloren, alle Glaubensrichtungen suchen, in der Natur suchen, arm sein, reich sein. Und zum Schluss seinen eigenen Weg zu gehen.
Zum Schluss ist er Fährmann. Er sitzt am Fluss. Mhm. Und der Fluss erzählt ihm alles. Als wäre da alles enthalten in dieser unablässigen Bewegung. Das ist ja auch der Kreislauf. Ne? Der Fluss fließt raus ins Meer. Die Wolke dampft es wieder nach oben und schüttet es hier wieder raus. Ja, großer. Mhm. Ist das ja gar nicht zu denken.
Zum Ziele strebte der Fluss. Siddhartha sah ihn eilen, den Fluss, der aus ihm und den Seinen und aus allen Menschen bestand, die er je gesehen hatte. Alle die Wellen und Wasser eilten, leidend, Zielen zu, vielen Zielen. Und jedem folgte ein neues.
Und jetzt, Siddhartha? Was bist du jetzt?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es so wenig wie du. Ich bin unterwegs.
Und was ich morgen sein werde?
Weiß ich nicht.
Siddhartha lauschte. Er war nur ganz Lauscher. Ganz ins Zuhören vertieft. Ganz leer. Ganz einsaugend.
Vor ein paar Jahren folgten wir der besonderen Geschichte eines Comanchen. Wir begaben uns nach Texas zum Llanos River.
Und es war die absolute Grenze.
Zu?
Zu den großen Plains, also wo die Comanchen und die Apachen geherrscht haben. Und auch die Kiowas.
Bevor Hermann Lehmann zum Comanchen wurde, hatten seine Eltern eine lange Reise hinter sich.
Sie wanderten aus Preußen aus. Migranten, würde man heute sagen.
Man weiß, wie weit Leute gegangen sind, was die auf sich genommen haben. Das war ja, das Land war ja weitestgehend so wie da, wo wir durchgekommen sind. Also hartes Land. Mhm. Und, aber die waren harte Arbeit gewohnt auch.
Aber die wussten es vorher im Prinzip nicht, denke ich, viele. Nee. Die durchgezogen sind.
Aber die kamen ja alle aus einer harten Situation, deswegen sind sie ja hierher gegangen. Die waren dann nicht so zimperlich, ne?
Ja.
Das Einzige, was vielleicht heftig war, war die Hitze.
Die Hitze bestimmt schwer.
Die kannten sie nicht so.
Hm. Aber dass hier noch Naturvölker, Indianer, Natives, wie auch immer, leben, das wussten sie ja sicherlich.
Ja, glaube ich, war auch so, dass die ja auch reduziert wurden durch die Kriege.
Ja,
dass die Nachwuchs brauchten einfach.
Und dadurch ein bisschen Zeit aufgeholt haben. Also
durch die Krankheiten, die Weißen haben wir auch die Krankheiten
genau.
gebracht. Hermann Lehmann wurde als Kind von Apachen entführt. Eine gängige Praxis der nomadisierenden Stämme im Westen Amerikas. Die Kinder wurden zu Indianern erzogen. Die American Natives schlossen so die Lücken, die der Siedlerkolonialismus und der andauernde Krieg mit den Weißen riss.
Hermann wurde zu Ender und war schon bald ein echter Apache, der auf Raubzüge ging, jagte und skalpierte.
Ja, man sieht es ja bei Hermann Lehmann auch, wie schnell das in ihm geweckt wird. Also, dass er überhaupt damit keine Probleme hat, selber so ein brutaler Krieger zu werden. Und er war 9. Wie weit ist da so ein Kind? Mhm. Aber reflektiert schon, dass Töten nicht okay ist.
Und wächst aber damit heran, dass das
normal ist.
Da normal ist.
Aber dieses
abenteuerlich hat, glaube ich, jedes Kind in sich erstmal. So. Mhm. Denkt da nicht drüber nach. Mhm.
Nachdem er seinen von Lipan getöteten Apachenvater gerächt hatte, musste er fliehen und lebte beinahe ein Jahr in einem Canyon allein.
Dann schloss er sich den Comanchen an und wurde zu Hermann Montezuma. Er wurde gar zu einem Chief und war einer der letzten, der gegen die weißen Büffeljäger kämpfte.
Wir sind nach Lawton, Oklahoma gefahren. Ein großes Povo der Comanchen findet statt.
Den Comanchen wurde hier ein Reservat zugewiesen.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wenn du so ein Jägervolk bist und das auch mit Stolz machst und die in den Streeten, die du durchlaufen musst. Das ist ja alles prägtig. Und dann wirst du in einem Reservat gesperrt und kannst das alles nicht mehr machen. Mhm. Da kannst du dann nur zur Flasche greifen. Also die Sinnlosigkeit des Lebens.
Ja, du bist deiner Kultur beraubt.
Ja, na klar.
Ja, du wirst auch nicht einfach Bauer.
Nee, dein Wesen ist ja ganz anders. Du
rennst hinterm Ochsen hinterher.
Ja, was soll das hier?
Ja. Es gab immer wieder Gruppen, die dann aus dem Reservat abgehauen sind und wieder freileben wollten. Von der Anzahl zu klein waren. Das haben sie eine Weile durchgehalten. Mhm. Es fehlt halt das ganze Stammesleben dann auch.
Ja, vor allem müssen wir erstmal Flecken finden, ja, wo du dann dein Wesen ausleben kannst wieder. Das Wasser da sein, muss Essen, Trinken da sein.
In Lawton endete Hermanns 9-jährige Reise mit und bei den American Natives.
Soldaten der US Army erkannten in Lawton, dass Hermann ein Weißer gewesen sein musste. Sie zwangen ihn, zu seiner alten Familie zurückzukehren.
Es war ein schwerer Gang für Hermann zurück in die sogenannte Zivilisation. Gottesdienst und Farmarbeit waren ihm mehr als fremd geworden.
Sein Leben lang bekannte er sich zu seiner indianischen Identität.
Zwei Meilen weiter oben sollte ein buddhistischer Felsentempel stehen, der älteste und heiligste von Ceylon. Und bald sah ich das Klösterchen.
Auch uns ist es gelungen, De Galdovura Raja Mahavihari ausfindig zu machen. Keine 2 Kilometer vom Fluss entfernt, versteckt sich das kleine Felsenkloster hinter einer bescheidenen Fassade.
Überraschenderweise nennt es auch heute noch kein Reiseführer. Auch von Touristen keine Spur. Die Singalesen haben es vor dem Ausverkauf bewahrt.
Good morning.
Ein Junge holte mir einen Priester herbei. Die erste Tür des Heiligtums ward erschlossen.
Auch wir gelangen glücklicherweise hinein, da gerade eine Gebetszeremonie zu Ende geht. Ein wunderlicher Mönch nimmt uns in Empfang, als
hätte er uns erwartet.
Schlangengleich wiegt der Mönch seinen kahlen Kopf, betörend lächelnd. Es ist schwer, sein Alter zu schätzen.
Vielleicht hat er ja schon Hesse in Empfang genommen, der unsterbliche Mönch.
Wir verständigen uns mit Blicken und Gesten.
Da und dort an den Wänden ein Stück uralter Malerei. Buddha das Vaterhaus verlassend. Buddha unter dem Bo-Baume.
Buddha mit seinen Jüngern. Die Lebenswanderschaft Siddharthas war von Hesse gewiss ganz bewusst an den Weg des historischen Buddha Gautama angelegt. Nur lässt er ihn nicht heilig werden, sondern das ganze Leben entdecken.
Auch das Triviale, das Weltliche.
Nun schloss der alte Mann die innerste Tür auf. Hier war es völlig finster.
Dort war etwas Ungeheuerliches zu ahnen.
Und da wir mit den Kerzen näher kamen, entstand aus Glanzlichtern und Schatten schwankend eine riesige Form. Und allmählich erkannte ich, mit einem Schauder das liegende Haupt eines kolossalen Buddha.
Der liegende Buddha ist 42 Fuß lang. Er füllt die Höhlenwand mit seinem Riesenleib. Auf seiner linken Schulter ruht der Fels.
Und wenn er aufstünde, fiele der Berg über uns zusammen.
Wie seltsam, den großen Wanderer so eingeklemmt zu sehen. Als wären gleichsam mit seinem Körper auch seine Ideen gefangen. Und ist das nicht mit jedem Tempel so?
Ist nicht auch Jesus von Nazareth ein Gefangener am Kreuze?
Wir sind weit gekommen. Und es ist schön, dass wir ein kleiner, winziger Teil der Menschheit diese beiden nicht mehr unbedingt brauchen. Den blutigen Kruzifix nicht und nicht den glatt lächelnden Buddha. Wir wollen sie und andere Götter auch weiter überwinden und entbehren lernen.
Auch die Götter wandern. Sämtliche Religionen sind Hirtenreligionen. Alle großen spirituellen Ideen kommen aus der Wanderung, aus der Bewegung im Raum. Aus dem Loslassen der Gewissheiten. Es ist der Geist, der wandert.
Es ist der Geist, der wandert.
Aber schön wäre es, wenn einst unsere Kinder, die ohne Götter aufgewachsen sind, wieder den Mut und die Freudigkeit und den Schwung der Seele fänden, so klare, große, eindeutige Denkmäler und Symbole ihres Innern zu errichten.
Irgendwann geht jede Reise zu Ende. Wir quälen uns erneut durch den immer verrückten Verkehrsbrei der A1 zurück nach Colombo. Obwohl, eine gewisse Gelassenheit hat sich eingestellt. Wir schwimmen diesmal einfach mit.
Er sah einen strömenden Fluss von Gesichtern, von Hunderten, von Tausenden, welche alle kamen und vergingen und doch alle zugleich da zu sein schienen, welche alle sich beständig veränderten und erneuerten und welche doch alle Siddhartha waren.
Ja, die großen Kulturen in Mexiko, die haben ja auch ihre großen Städte alle verlassen und haben woanders neu angefangen.
Ja.
Ne?
Ja, irgendwann sind die Ressourcen, müssen nachwachsen, ne? Das muss sich erholen.
Aber das ist eben heute nicht mehr möglich, ne? Diese Riesenstädte.
Civitas heißt nichts als die, die in Städten leben.
Diese Großstädte, die kannst du heute nicht mehr so einfach mal umlagern. Also da muss es schon zu Katastrophen kommen.
Ja.
Dass man gezwungen wird.
Ja.
Bei den American Natives hatten die auch, diese 500 Stämme hatten die auch so viel Platz, die sind sich auch selten ins Gehege gekommen. Erst als das Pferd kam, hatten die plötzlich einen viel größeren Wirkungskreis. Das finde ich auch immer der Wahnsinn, wie so nur ein Pferd.
Ein Tool wird sich alles verändert, das ganze Gleichgewicht. Ja.
Dann geht es plötzlich wirklich um Besitz. Als Nomade kannst du gar nicht viel mitnehmen.
Ein Tool, das alles verändert. Welches Tool wäre das? Welches Tool wäre das heute?
All diese Gestalten und Gesichter ruhten, flossen, erzeugten sich. Und über alle war beständig etwas Dünnes, Wesenloses, dennoch Seiendes.
Wie ein dünnes Glas oder Eis gezogen, wie eine durchsichtige Haut, eine Schale. Oder Form. Oder Maske von Wasser. Und diese Maske lächelte.
Und diese Maske war Siddharthas lächelndes Gesicht.
Das nomadische Gen.
Ein Feature von Kai-Uwe Kohlschmidt.
Mit Arthur Adler, Momo Kohlschmidt und Urs Rechen. Musik und Regie Kai-Uwe Kohlschmidt. Redaktion Dorothee Meyer-Karwick. Eine Produktion im Auftrag des Hessischen Rundfunk 2021.